Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Carnivore, nicht nur ein Trend. In der heutigen Podcast-Folge spricht Andi mit Dr. Med Elke Lorenz, Ärztin, Kardiologin und absolute Expertin im Bereich Ernährung. Sie selbst hat zeitweise fast keto-vegan gelebt, sich aber auch eine Zeit fast Carnivore bzw. Animal-based ernährt. Wie kam es zu diesem Shift? Welche Studien gibt es zu dem Thema? Und wie wertvoll ist die Carnivore-Ernährungsweise wirklich?
Carnivore, vielleicht nicht nur ein Trend, kann Fleisch sogar heilsam sein? Heute haben wir ein Interview mit Dr. Med Elke Lorenz. Elke Lorenz ist mittlerweile oder seit langer Zeit eine gute Freundin und für mich die absolute Expertin im Bereich Ernährung. Sie hat nicht nur Medizin studiert und sich spezialisiert auf das Thema Kardiologie, dort ihren Facharzt gemacht. Sie hat auch eine Ernährungsmediziner-Ausbildung gemacht und rennt von Fortbildung zu Fortbildung und ist auch 2019 mit mir in die USA geflogen auf einen Keto-Kongress. Und kurz zuvor hatte ich sie gefragt, du machst jetzt gerade auch Carnivore oder Animal-Based, also isst deutlich mehr Fleisch. Das fasziniert mich doch sehr, weil zuletzt habe ich in Erinnerung, dass Frau Dr. Med Elke Lorenz, die liebe Elke, ich nenne dich jetzt einfach nur noch Elke, eigentlich eher vegetarisch oder schon fast keto-vegan unterwegs ist. Ich glaube aber, sie hat schon eine ganze Menge durch und ich würde sagen, wir starten direkt ins Thema und mich interessiert dann auch, wie es zu diesem Shift kam, was für Studien es gibt und warum auch du mir, liebe Elke, empfohlen hast, ein ganz, ganz spannendes Ernährungskonzept, weil ich hier einen Ganglion an der Hand habe. Und das Erstaunliche ist, als du mir das erste Mal empfohlen hast, es ist um das Verrecken nicht geschrumpft, egal mit Physiotherapie und allen möglichen Ansätzen. Aber nachdem ich meine Ernährung umgestellt habe und einiges an Gemüse weggelassen habe, ist es innerhalb von 2 Tagen um mehr als 50% geschrumpft. Und das ist natürlich schon spannend. Wir vermuten da ganz stark, dass es was mit Entzündungen zu tun hat, aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal ins Thema. Ja, ich starte mit einer Frage. Und zwar, liebe Elke, Carnivore nicht nur ein Trend, was meinst du? Überall liest man es, hört man es. Ist es ein Trend oder hat es vielleicht sogar in der Therapie eine spannende Funktion?
Vielen Dank für deine Einleitung, deine Einführung, Andi. Ich würde sagen, karnivore Ernährung sollte und darf ein fester Bestandteil sein in der Ernährungstherapie.
Wow, also das jetzt wirklich von einem Arzt und von der vorherrschenden Meinung zu sagen, Fleisch macht krank, WHO-Richtlinien etc., aber ich glaube, da ist auch ein entscheidender Fehler gemacht worden bei den Empfehlungen, oder? Oder warum jetzt der Shift? Also auch bei dir, du hast ja lange Zeit nicht viel Fleisch gegessen. Also warum? Also wie kommst du dazu? Ich bin jetzt mal so ein bisschen der Gegenpol, obwohl bei mir es ja bekannt ist, dass ich spüre, dass mir Fleisch gut tut und es auch liebe. Aber wie kommt dieser Wandel jetzt auch? Ja, du bist ja nicht die einzigste Ärztin, die das mittlerweile sagt. Aber wie kommt dieser Wandel zustande?
Ist da eine Frage, wie kommt der Wandel bei mir zustande oder?
Bei dir und halt, eigentlich muss man ja sagen, die gesamte Politik und auch Teile der Wissenschaft, Wissenschaft könnte man es nicht nennen, aber halt Studien, die herausgepickt werden und Ernährungsrichtlinien, die gegeben werden, sind ja ganz klar gegen rotes Fleisch. Warum? Ja.
Genau, es gibt die WHO-Empfehlung, beziehungsweise die Empfehlung, nicht zu viel rotes Fleisch zu essen und die Aussage, dass die Studienlage darauf hindeuten würde, dass der übermäßige Verzehr von rotem Fleisch mit dem Darmkrebsrisiko assoziiert ist. Wenn wir uns da die Daten genauer anschauen, ohne dass ich jetzt da ins Detail gehen kann von diesem Berg an Daten, muss man immer betrachten, dass die meisten Daten aus Ernährungsstudien sind Beobachtungsstudien und zum Teil bevölkerungsassoziierte Studien, Kohortenstudien. Das heißt, Das sind große Datenmengen, die anhand von Fragebögen erhoben wurden. Viele dieser Studien haben manchmal sogar nur einen einzigen Fragebogen zu Beginn einer Studie und dann ein Follow-up von vielen, vielen Jahren. Und dann wird geguckt, wie ist die Rate von Tumorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was auch immer man anschauen will. Ja. Jetzt frage ich dich mal ganz ketzerisch, was hast du vor 3 Wochen zu Mittag gegessen?
Ja, vor 3 Wochen, boah, also gerade eben ist es relativ einfach,
weil es
nicht so viele Unterschiede sind, aber das ist ja, also ich meine, ich habe ja auch mit Wissenschaft etwas zu tun gehabt, ich habe Sportwissenschaft studiert und das große Problem bei Ernährungsstudien ist eben, okay, was haben die Leute wirklich gemacht? Und wenn man das jetzt über Jahre sich anschaut, wie will man das herausklamüsern, was da passiert ist? Und die Frage ist, was haben Sie denn wirklich gegessen? Ja, und haben Sie jetzt Fleisch aus Weidehaltung mit Kühen gegessen, die nur Gras gegessen haben? Und Sie haben ja nicht nur Fleisch gegessen, sondern Sie haben, ja, also sind vielleicht Menschen, die bei so einer Studie dann ankreuzen, ja, dass sie gerne Fleisch essen, vielleicht die Wurstesser, vielleicht die, die gerne Schweinebraten mit Knödel essen. Also das wird ja oft überhaupt nicht unterschieden. Also das heißt, wie genau sah deren Ernährung jetzt aus?
Ja. Du sprichst schon den nächsten Punkt an. Ich war noch auf der Ebene von, dass diese Daten, die erhoben werden, qualitativ nichts aussagen, weil wenn man einen, vielleicht sogar zwei Testzeitpunkte per Fragebogen abfragt und dazwischen sind, sagen wir mal, 5 Jahre oder 10 Jahre, viele Menschen essen relativ stabil, aber man kann nicht davon ausgehen, dass anhand von ein oder zwei Fragebögen, und es gibt viele Studien, die diese Assoziation machen, die diese auf dieser Datengrundlage ihre Auswertungen machen, man kann nicht davon ausgehen, dass diese Menschen jeden Tag über 10 Jahre dasselbe gegessen haben. Das ist schon mal das Erste, das funktioniert nicht. Dann ist es immer eine Assoziation. Das bedeutet, es ist, man findet einen statistischen Zusammenhang, ja, und da geht's frei nach dem Motto, wer viel misst, misst, misst. Ja, das heißt, je mehr ich messe, desto mehr kriege ich irgendwann raus. Aber eine Assoziation hat nichts mit einem kausalen Wirkzusammenhang zu tun. Deswegen brauchen wir Interventionsstudien. Und auch diese Interventionsstudien gibt es, ja, und viele von diesen sind eben aber genau, wie du gesagt hast, auf der Grundlage von Fragebögen, die eben nicht die Qualität von Lebensmitteln mit einbezieht. Und Fleischkonsum ist in den allermeisten Studien einfach nur Fleischkonsum, ob das Wurst ist, ob das Supermarkt- oder Discounterware ist oder ob das, wie gesagt, vom artgerecht gehaltenen, weidegefütterten Tier ist. So eine Studie gibt es de facto nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Ja? Hm. Und auf der Grundlage werden oder wurden diese Empfehlungen gegeben. Was ich persönlich, das ist aber nur eine Meinung von mir, was ich persönlich sehe, was da mögliche Confounder sein können, ist zum Beispiel, du hast die verarbeiteten Fleischwaren angesprochen. Ja? Hochverarbeitete tierische Lebensmittel enthalten extrem viele Konservierungsstoffe, Nitrite aus Nitritpökelsalz etc. Und wir wissen, dass eine hohe Aufnahme von Nitriten gastrointestinale Tumore erhöhen kann. Ja? Hm. Das ist schon mal so ein Confounder. Dann ist die Frage, was hat man denn gleichzeitig dazu gegessen zu den Wurst- oder Fleischwaren oder was auch immer? Das ist ja völlig, völlig random. Ja? Es gibt eine Studie, über die werden wir wahrscheinlich noch sprechen. Das ist so ein bisschen ein neues, ich sage jetzt mal, Studienteilnehmer-Rekrutierungsprinzip. Auch die Wissenschaft geht ein bisschen mit der Digitalisierung. Es gibt immer mehr, ich sag mal, Social-Media-Gruppen, sehr spezifische Gruppen, die sich vereinen, die sich austauschen, die sich unterstützen. Gerade auch im Gesundheitsbereich, im Ernährungsbereich und natürlich auch im Carnivore- und Keto-Bereich. Und diese Social-Media-Gruppen mit ihren Teilnehmern, die sind neuerdings sozusagen ein Pool an Studienteilnehmern geworden. Und das ist ganz interessant. Klar ist das auch ein gewisser Bias in der Auswahl, aber trotzdem sind diese Studien, die da jetzt gerade aufkommen, extrem spannend. Und du hattest am Anfang die Frage gestellt, wie kommt es denn, dass wir da jetzt erst Studien haben? Und ich glaube wirklich, dass es mit der Digitalisierung und mit der Modernisierung der Datenerhebung zusammenhängt und mit dem Interesse der vielen, sag ich mal, also der Bevölkerung, wirklich alte Paradigmen in Frage zu stellen.
Ja, faszinierend. Also ich kann jetzt einfach auch nur sagen, von den Menschen in meinem Umfeld, wenn ich über Social Media, über Carnivore berichte, das erste Mal 2021 das Selbstexperiment, die Rückmeldungen waren enorm. Und halt auch so Rückmeldungen von ganz vielen Frauen, aus dem, die früher vegan waren, die gesagt haben, ich hatte Haarausfall, ich habe keine Periode mehr gehabt, ich habe keine Kraft mehr gehabt, ich habe keine Libido mehr gehabt, ich habe Darmprobleme bekommen, ich habe umgeschwenkt von einem Extrem aufs andere und auf einmal waren alle Probleme weg. Ich habe hier den Büffellieferanten, also wo ich Büffelfleisch kaufe, von gras gefütterten Büffeln. Florence hat herausgefunden, dass man die auch mal anschauen kann auf der Weide. Das werden wir bestimmt mal machen. Und jedes Mal, wenn ich dort einkaufen gehe, treffe ich eine andere Person, die gerade sehr fleischlastig sich ernährt und mir erzählt, meine Rosacea, also Hauterkrankung, ist weg. Meine Darmprobleme sind weg. Endlich habe ich wieder Kraft beim Training. Ja. Also es ist faszinierend, wie unterschiedlich da die Wahrnehmungen sind. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele, die sagen, hey, vegan ist gerade das Größte, das ist das. Und es geht ja auch nicht darum zu sagen, jetzt ist eines besser als das andere. Aber etwas, wo mir im Herzen liegt, ist, wenn eigentlich gerade so die Hauptmeinung der Gesellschaft sagt, okay, wir dürfen alle weniger Fleisch essen, dann aber nicht zu unterscheiden die Qualität, wo garantiert das, was das Tier gegessen hat, einen enormen Einfluss hat auf das, was es mit uns selber macht. Lass uns da mal eintauchen. Also weil es ist ja, es gibt definitiv Menschen, die haben damit großartige Erfolge, jetzt mal abgesehen von Studien. Mich würde jetzt mal interessieren, du kannst ja gerne nochmal am Ende dann auf die Studie oder wann es einfach passt drauf eingehen, das würde mich schon interessieren. Aber wie kann es denn sein, dass manche so tolle Ergebnisse haben, indem sie etwas machen, was ja eigentlich super giftig ist oder gefährlich oder man auf keinen Fall tun sollte. Also wie kann das sein?
Etwas ketzerische Frage. Das kann insofern, also wir müssen mal eine Sache vorweg schieben. Bei den meisten Menschen ist es so, dass wenn sie irgendeine Art von Eliminationsdiät beginnen, wie auch immer geartet, dass sie meistens erstmal eine Verbesserung haben. Ja? Aber es geht ja um die Langfristigkeit. Ja? Und wir müssen auch unterscheiden, sprechen wir von grundsätzlich gesunden Menschen? Und da sagen wir jetzt einfach mal, gesunde Menschen sind die, die keine Beschwerden haben. Ja, und die sich top fühlen und die eine tolle Energie haben. Oder sprechen wir von Menschen mit Beschwerden, respektive von Menschen mit Erkrankungen. Ja. Und wenn wir uns die Evolution zu Rate ziehen, ich weiß, das wird oft gemacht und ich finde, man darf dieses Argument auch nicht zu sehr überstrapazieren. Und trotzdem, wenn wir uns die Evolution mal anschauen, und wie wir früher gegessen haben, auch da gibt es extrem viele Kontroversen. Aber wir gehen jetzt mal vom Simpelsten aus, der Mensch hat schon immer in einer Art und Weise Fleisch gegessen. Ja? Wahrscheinlich auch schon immer in einer Art und Weise gewisse Arten von Pflanzen, im Sommer höchstwahrscheinlich Obst, wenn verfügbar war, ja? Und möglicherweise auch mal Wurzeln oder sonst irgendwas. Die meisten Pflanzen waren bei unseren Vorfahren, und das kann man in ganz, ganz vielen Kulturen über die ganze Welt verteilt sehen, Heilpflanzen. Wir wussten schon immer, dass Pflanzen sehr spezifische und sehr intensive Wirkungen haben können. Aber jede Wirkung kann auch eine unerwünschte Wirkung haben und jeder Stoff kann Gift sein, wenn er übermäßig konsumiert wird. Ja. Und was ich sehe und was auch andere Gesundheitsexperten deutlich sehen, ist, dass der Gesundheitszustand der Menschheit, wenn wir das mal so betrachten, deutlich abgenommen hat mit dem Fortschritt unserer Entwicklung und unserer Kulturen. Ja, das liegt aber nicht nur an der Ernährung, sondern das liegt daran, dass wir ganz, ganz vielen unterschiedlichen Toxinen und Belastungen ausgesetzt sind. Nicht nur auf Körperebene, nicht nur auf infektiologischer Ebene, neue Viren, Parasiten etc., sondern auch Lichtstress, mentaler Stress, emotionaler Stress, Umweltgifte, Mikroplastik etc. pp. Ja, damit muss unser Körper umgehen und irgendwo ist auch eine Kapazitätsgrenze. Ja, das heißt, bei vielen, vielen Menschen in, ja, wie sage ich jetzt da, der modernen Gesellschaft, Erste Welt, wie auch immer man es nennen will, sagen wir mal weit über Europa und USA auf jeden Fall, liegen wahrscheinlich unbemerkte Empfindlichkeiten, Störungen im Darm vor. Ja, das ist so ganz, ganz oft der Dreh- und Angelpunkt von Krankheit und Gesundheit. Ja. Und unsere Nahrung muss eben durch den Darm durch und muss im Darm verstoffwechselt werden. Und wenn der Darm sowieso schon empfindlich ist, belastet ist, was auch immer, dann ist es nun mal so, und das ist größtenteils Erfahrungsmedizin, aber wirklich mittlerweile weit verbreitet, dass Pflanzenstoffe einen großen Beitrag leisten können, ein entzündlicher Trigger für den Darm, für die Darmschleimhaut zu sein. Und 80% unseres Immunsystems befinden sich in der Darmwand. Dort gehören sie auch hin, die Immunzellen. Und deswegen ist, wenn wir den Darm ausheilen oder ihm genügend Zeit geben zu heilen, zwischen Mahlzeiten die entzündlichen Trigger wegnehmen, ist ganz, ganz oft eine Verbesserung in vielen Bereichen von Autoimmunerkrankungen, von Allergien, von asthmatischen Erkrankungen, von Gelenkerkrankungen, von Migräneerscheinungen, was auch immer zu sehen.
Autoimmunerkrankungen, mal so einfach als Dachmantel, habe ich schon vieles gelesen und gehört. Okay. Du hast es jetzt super ausführlich von allen Seiten erklärt, wie das Ganze zusammenhängt. Aber jetzt einfach mal einfach eine Aussage, ein bisschen plakativ, um das einfach mal nochmal festzuhalten. Pflanzen können mich krank machen, gerade wenn der Darm schon gestresst ist. Und es hängt vor allem auch von der Menge davon ab, wie ich konsumiere oder ob mein Fass schon voll ist mit Stressoren, Umweltgiften, Blaulicht, emotionaler Stress etc. Und welche Pflanzenstoffe müsste man da jetzt mal besonders hervorheben? Also welche Stoffe sind da in den Pflanzen, die das vor allem triggern? Dass wir die mal aufgezählt haben und dann würde mich im zweiten Schritt interessieren, in welchen Pflanzen kommen die am meisten vor? Du machst ja sehr gerne individualisierte Ernährungspläne. Ja? Du bist sowieso individuell, ist immer das Beste, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dass man einfach mal so einen Überblick hat, zu sagen, okay, was ist denn das überhaupt, dass man mal das Wort gehört hat? Und wo kommt es am meisten vor? Das wäre mal super spannend.
Die Frage lässt sich leider gar nicht beantworten, weil natürlich in vielen Pflanzen diverse sekundäre Pflanzenstoffe drin sind. Ja, also das, was du gerne hättest, kann ich dir nicht liefern. Ich kann aber so ein paar Pflanzenstoffe mal aufzählen, die man aber nicht unbedingt alle komplett eliminieren muss. Es ist immer ganz wichtig, wenn ich Menschen berate dahingehend, dann muss ich wissen, wie haben die sich denn ungefähr ernährt in den letzten Monaten und Jahren. Ja, das heißt, es ist immer wirklich so wichtig, da eine ganz ausführliche Anamnese zu machen, um erstmal zu verstehen, was könnte denn dahinter stecken? Also was könnte denn die größte Belastung sein bei diesen Menschen. Ja? Mhm. Und es kann natürlich auch sein, dass es aus prozessierter Nahrung kommt, das heißt aus hochverarbeiteter Nahrung und es gar nicht um Pflanzenstoffe geht, sondern um Konservierungsstoffe, Chemikalien etc. Was ist in Pflanzen enthalten, was möglicherweise einem schon angeschlagenen Darm, Immunsystem, wie auch immer, schaden kann oder es entzündlich triggern kann? Das können Pflanzenstoffe sein wie Lektine, das können Pflanzenstoffe sein wie Oxalate, das kann die sogenannte Phytinsäure sein oder Phytate können das sein. Das können sogenannte Saponine sein. Ja, das sind alles so, das sind eben alles Pflanzenstoffe, ja, die in unterschiedlichen Lebensmitteln in unterschiedlicher Variante vorkommen. Natürlich gibt es dann auch Lebensmittel, die Histamin enthalten. Es gibt sogenannte Histaminliberatoren. Ja, das heißt, die triggern die Histaminfreisetzung im Körper. Also da gibt es extrem viel.
Andreas und Florence sprechen immer wieder von den exogenen Ketonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile, ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen, genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle MyKetoCoach-Kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
Hm. Ja gut, Histamin ist ja oft auch etwas, was einfach mit Allergien einhergeht, Katzenallergie, Heuschnupfen, diese Sachen. Wenn Histamin dann schon mal höher ist, dann wäre es natürlich hilfreich, Dinge nicht zu essen, die viel Histamin enthalten. Gut, du verwehrst dich so ein bisschen dagegen, jetzt Lebensmittel aufzuzählen, weil man keine Angst haben sollte von Lebensmitteln. Dann würde ich das mal machen und dann kannst du was dazu sagen. Also halt Lektine, Pektine, Phytinsäure, Oxalate. Wovon wir da reden, sind ja oft so, was ich höre oder auch bei anderen Menschen, die du betreust, was oft weggelassen wird, sind Paprika, Tomaten, Aubergine, also Nachtschattengewächse etc. Man könnte das natürlich jetzt mal komplett anders angehen, dass man sagt, okay, ich esse jetzt mal wirklich Carnivore, von astreiner Qualität, Gras gefüttert, esse überhaupt kein Gemüse. Lasse somit alles weg und fange dann an, Stück für Stück gewisse Gemüsesorten wieder zu essen, die selten Probleme machen, wie Zucchini zum Beispiel, Gurke geschält ohne Kerne, was du mir empfohlen hattest. Und dann könnte man gucken, okay, jetzt probiere ich mal die Tomaten aus. Jetzt probiere ich mal Nüsse aus. Ja, viele Menschen denken, Blähungen sind normal, aber tatsächlich, wenn der Darm gut funktioniert, gäbe es gar keine Blähungen, kann man das so sagen? Also ich habe jetzt einfach mal so ein paar Dinge in den Raum geworfen und ich weiß, pauschal magst du nicht sagen, aber so ein bisschen die Idee dahinter fände ich cool, wenn man da einfach mal so sagt, okay, das könnte hier bei mir passieren.
Okay, sehr, sehr gerne. Eine sogenannte Eliminationsdiät, habe ich ja gesagt, ist durchaus sinnvoll. Und das ist nichts Neues in der Ernährungstherapie. Und das machen auch ganz, ganz viele Berater, nebst Ernährungsprotokollen, ja, die extrem aufwendig sind auszuwerten. Und Carnivore ist jetzt, ich würde sagen, eine sehr unkonventionelle bislang oder nicht anerkannte Eliminationsdiät. Es gibt andere, die zum Beispiel die schöne Apfel-Reis-Diät, das ist zum Beispiel auch eine Eliminationsdiät. Nur Apfel und Reis für eine Woche und dann ein Lebensmittel nach dem anderen implementieren. Ja, das ist nichts Neues, das ist eine durchaus gängige Strategie. Ich weiß nicht, wie lange man Apfelreis aufhält.
Würde ich jetzt gerne nicht machen, ja, weil also ich weiß, wie mein Darm auf Fructose nüchtern reagiert oder Kohlenhydrate und ich weiß, wie wichtig Proteine und Fette sind. Also da würde ich die Carnivore-Eliminationsdiät definitiv bevorzugen. Aber okay, das Konzept ist klar. Wir haben aber heute als Thema Carnivore nicht nur als Trend und so ein bisschen ist ja die Theorie, auch wenn man es jetzt verallgemeinert, natürlich zu sagen, okay, das, was ich dachte, was das Gesündeste überhaupt ist, Obst und Gemüse oder was uns lange Zeit so erzählt worden ist, wenn man nicht auf alternativen Wegen unterwegs ist wie du und ich, könnte uns oder macht bestimmt einige Menschen krank und sie wissen es gar nicht. Und sie denken, sie machen gerade das Beste überhaupt, viel Gemüse essen. Und jetzt gäbe es tatsächlich die Möglichkeit, das einfach mal anders anzugehen. Und das ist schon, also ich muss schon sagen, mich haut das um, weil ich halte mich da an deinen Plan. Also erstmal, ich habe ja wirklich ein Jahr lang probiert, hier meinen Ganglion wegzubekommen. Und irgendwann hast du gesagt, hey, probier mal nur Fleisch zu essen. Ich so, ja. Und lass mal diese Gemüsesorten weg. Und ich bin ja dann schon so jemand, der gerne auch, also ich tue mir schwer, sich an Sachen 100% zu halten. Deswegen habe ich dann mal die Nüsse gegessen, die ich auch nicht essen sollte. Und zack, bumm, oh, auf einmal ist da eine Sensibilität da, die ich nicht kenne, wo ich schon fast sage, das ist ja doof. Aber es war davor wahrscheinlich auch schon da, ich habe es nur nicht gemerkt. Oh, Nüsse gegessen, Blähungen, wach nachts auf, muss pupsen. Ja, kann morgens nicht mehr einschlafen, weil irgendwie Luft im Bauch. Ja, Schlaf schon mal gestört. Oder, hey, Tomate, Mozzarella, ach komm, jetzt mal Tomaten essen, das kann ja nichts sein, ja, Tomate, Mozzarella gegessen, ich so, oh, was ist das, jetzt kann ich schon nicht mehr, ich kann wirklich keine Tomaten essen, das war nicht nur so ein Tipp, sondern, hey, da ist gerade wirklich was los und ich denke mir, das kann doch nicht sein, so ungesund war ich die letzten Jahre nicht unterwegs, ich hatte auch definitiv ein riesen Arbeitspensum und nehme mir manche Sachen sehr gerne sehr nahe, mit Menschen, denen ich arbeite. Also das heißt, irgendwo hat da mein Darm ein bisschen zu viel abbekommen. Oder die ganze Zeit Keto-Brot essen ist für meinen Darm zumindest nicht das Richtigste mit Leinsamen, Nussmehl und Keto-Sweets mit Nussmehl, was ja super lecker ist. Aber ich bin natürlich auch ein verfressener Typ. Also das heißt, ich habe jetzt über mehrere Jahre die ganze Zeit eigentlich Nüsse und Gemüse gegessen. Und merke jetzt, oh, auf das reagiere ich jetzt gerade.
Ja, ganz wichtig, was du sagst, auch deine eigene Erfahrung. Und es ist sehr häufig, dass wenn Menschen, sagen wir jetzt mal die Eliminationsdiät, wir nehmen jetzt mal die carnivore Ernährung, die ich im Übrigen auch gerne noch wirklich in ihrer Bandbreite noch darstellen würde, weil carnivore ist nicht gleich carnivore, das ist ganz, ganz wichtig.
Bitte, ja. Bitte. Und auch die genau, Unterscheidung zu animal-based. Ja,
genau, also genauso wenig wie Keto ist Carnivore. Aber viele, viele Menschen erleben das, dass wenn sie eine Weile unter einer Carnivore-Ernährung waren, dass sie plötzlich merken, dass sie wirklich bestimmte Lebensmittel nicht vertragen, von denen sie vorher nicht gespürt haben, dass sie nicht vertragen. Also man wird sensibler und sensitiver dafür. Es gibt eine Riege an Gesundheitsexperten, die sagt, ja, und deswegen ist es nicht gut, wenn man sich länger einseitig ernährt, weil man die Unverträglichkeiten so noch provozieren würde. Ich kann das Argument verstehen, ich bin trotzdem nicht ganz der Meinung, weil ich glaube, dass es eine Weile braucht, dass der Darm wirklich heilen kann. Und in dieser Phase der Heilung ist er einfach noch empfindlich, ja, und ich glaube schon, dass man, wenn man wirklich eine stabile Gesundheit wieder hat, und das kann Jahre dauern, müssen wir mal wirklich ganz ehrlich sein, dass man auch gewisse Lebensmittel wieder zu sich nehmen kann, beziehungsweise vielleicht gewisse Mengen und einfach spürt, was tut mir gut und was lasse ich besser wirklich komplett sein, ja. Das ist das eine. Das Zweite ist, du hast so sehr von Blähungen gesprochen, was wirklich ganz, ganz viele Menschen haben. Und ich hatte das unter einigen Ernährungsformen tatsächlich auch wirklich stark und ausgeprägt. Da kommt eine zweite Komponente mit ins Spiel, die viele gerne vergessen oder übersehen. Und das ist die Menge des Essens. Unser Hauptproblem ist meines Erachtens genauso groß, dass wir zu viel essen und uns überessen, als dass wir die falschen Dinge essen. Und in dem Moment, in dem wir zu viel essen, muss ein Teil der Nahrung schlechter verdaut werden, weil das einfach nicht funktioniert. Also Überessen ist auch individuell, natürlich, ist ja klar. Aber jetzt sagen wir mal, für jeden Menschen die individuelle Menge des Überessens führt dazu, dass die Verdauung nicht gut und nicht hundertprozentig funktioniert, dass der Verdauungsprozess länger ist, dass Gärprozesse im Darm entstehen und dass mehr von der Nahrung im Dickdarm landet, als dort landen soll. Ja? Mhm. Der optimale Zustand ist eigentlich, dass wir alles verdauen im Bereich des Dünndarms und nur ganz, ganz wenig in den Dickdarm übergeht. Und das fördert die Darmgesundheit. Ja? Das Interessante ist, dass viele Menschen unter Carnivora-Ernährung gar nicht mehr so viel essen wie vorher, weil sie ein viel größeres Sättigungsgefühl haben. Und auch viele berichten, sie gehen nach einer Weile gar nicht mehr täglich auf die Toilette, weil sie gar nicht müssen. Es ist nicht, dass die Verstopfung hätten oder sonst irgendwas, aber die verdauen so suffizient und so effizient ihre Nahrung, dass halt weniger übrig bleibt. Ja.
Da muss ich ganz kurz stoppen. Entschuldigung, ich weiß, das ist immer doof, aber das ist ja einfach nur mal, es gibt doch das, die ganz klare Aussage zu sagen, Fleisch wird schlechter verdaut, Fleisch liegt über Tage im Darm. Ich weiß nicht, ob es über Tage im Darm liegt, aber diese Kombination zu sagen, du brauchst 2-3 Tage, um Fleisch zu verdauen, und die Aufnahmefähigkeit ist einfach sehr schlecht. Das ist einfach falsch. Oder wie kommt diese Aussage zustande?
Also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, wie die Aussage zustande kommt. Es wird sicherlich ein paar Studien geben. Das Wichtige ist natürlich, dass wir genügend Magensäure haben für Eiweißverdauung. Ja? Und genügend von dem eiweißverdauenden Enzym, was auch im Magen gebildet wird. Das heißt, der Magen muss gesund sein. Das ist leider schon mal das Erste, was bei ganz, ganz vielen Menschen nicht in Ordnung ist. Und warum? Weil die Hauptursache Stress ist. Stressbedingt. Ja? Im Stress und im chronischen Stress und im Dauerstress produzieren wir in der Regel zu wenig Magensäure, zu wenig Verdauungsenzyme im Magen, zu wenig Verdauungsenzyme in der Bauchspeicheldrüse und keine gute Sekretion der Gallenflüssigkeit. Ja, das ist schon mal das Erste. Das heißt, tatsächlich könnte man relativ pauschal sagen, dass so in unserer durchschnittlich gestressten Bevölkerung die Eiweißverdauung nicht mehr ganz so gut ist. Ja, aber darauf zu schließen, dass im Grunde genommen Fleisch schwer verdaulich ist, halte ich für, sagen wir mal, falsch. Warum? Weil wenn wir uns jetzt die Ballaststoffe anschauen, warum heißen die denn Ballaststoffe? Also in Pflanzen, in Gemüse, ja, in Getreide, in was auch immer, in Nüssen. Dann sind Ballaststoffe so benannt worden, weil man gesehen hat, dass die nicht verdaut werden. Ja, also dass sie Ballast sind. Und dass diese Ballaststoffe die Darmbewegung fördern, weil wenn sie Wasser ziehen, aufquellen und alles, was die Darmwände aufquellen lässt oder einen Reiz auf die Darmwand gibt, führt auch zu einer Darmmobilität, ja, und zu einer Verdauungsbewegung. Ja, und deswegen kommt aus dem Begriff Ballaststoffe sozusagen die Konsequenz, dass Ballaststoffe deshalb gut sind, weil sie die Verdauung anregen würden. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen,
ich versuche es immer zu vereinfachen, um das einfach besser zu verstehen. Also dieser Satz zu sagen, okay, ja, Fleisch liegt Ewigkeiten in der Verdauung, ist einfach eine Aussage. Ich glaube einfach oft aus ideologischer Sicht, aus dem veganen Lager oft verwendet. Man weiß ja auch, also ich glaube, da gibt es jetzt keine Zweifel mehr, dass tierisches Eiweiß eigentlich besser aufgenommen wird als pflanzliches.
Definitiv. Das hat nichts mit Zweifel zu tun. Die Bioverfügbarkeit von tierischem Eiweiß ist deutlich besser als die von pflanzlichem. Ganz klar.
Und auch wenn das Tier natürlich gute Sachen gegessen hat, sagen wir jetzt mal die Kuh Gras, dann enthält das Fleisch auch Nährstoffe, Vitamine, Mineralien, Omega-3. Und es ist quasi vorverdaut für den Menschen, der es isst. Das heißt, man hat weniger mit den Antinährstoffen zu tun, die, wenn man Gemüse per se isst. Das ist ja jetzt so Ich denke mal auch die Haupttheorie, warum Carnivore spannend sein kann und es nicht zu Nährstoffmängeln kommt und es weniger Stress ist für den Darm. Kann man das jetzt so vereinfacht mal sagen, okay?
Also, Nährstoffmängel können zum einen durch zu geringe Zufuhr kommen und zum anderen durch zu geringe Aufnahme. Ja? Und es ist tatsächlich so, gerade wenn wir jetzt von den Phytaten sprechen, ja, dann sind das sogenannte Antinährstoffe. Das heißt, die binden Mikronährstoffe, sodass wir sie nicht aufnehmen, sondern ausscheiden. Ja?
Und Phytate sind in Pflanzen und nicht im Fleisch. Einfach nur nochmal um das. Ja. Das ist der Hintergrund davon. Und ja, das ist etwas, wo, als ich das erste Mal gehört habe, einfach eine Riesenerkenntnis war. Du hast auch das Buch gelesen, Plant Paradox, wo einige Sachen widerlegt worden sind. Aber so diese Essenz zu sagen, okay, Phytate, Oxalate, Pektin-Dings, also dass einfach Pflanzen jetzt nicht den heiligen Schein tragen, wie es lange Zeit vermutet worden ist. Klar, macht die Menge einen Sinn, wie läuft es mit dem Darm? Aber so per se, wir gucken uns jetzt, würde ich mal sagen, direkt an, was ist Carnivore, was ist noch Carnivore und was ist Animal-Based, dass du das einfach mal definierst. Interessiert mich auch, wie du das unterscheidest. Und es geht auch nicht darum zu sagen, Pflanzen sind schlecht, Fleisch ist gut. Ich glaube, das merkt man, wie diplomatisch du dich ausdrückst und von allen Seiten alles beleuchtest. Es geht aber vor allem darum zu sagen, okay, Pflanzen haben auch das Potenzial, dich krank zu machen und Fleisch hat auch das Potenzial, dich gesund zu machen, obwohl lange Zeit gesagt worden ist, Vorsicht, das Beste, was du machen kannst, ist weniger Fleisch essen. Also es geht eigentlich darum, eigentlich so beide Seiten zu beleuchten und ich glaube, du würdest Carnivore auch nicht empfehlen, permanent zu machen, sondern Pflanzen auch wieder hinzuzufügen, ja. Sofern sie gut verdaut werden können. Aber zuallererst, definier doch mal Carnivore und Animal-Based. Also was kann Carnivore sein, was kann auch Carnivore sein und was ist Animal-Based? Dass wir das mal so wirklich fixiert haben.
Okay, also es gibt so ein paar grundlegende Subtypen von tierisch basierter Ernährung, sagen wir es mal so. Ja, so die wahrscheinlich absolut cleanste Form ist die sogenannte Lion Diet, die Löwendiät. Ja, und was fressen Löwen? Löwen fressen vierbeinige Tiere. Punkt. Ja, das heißt, die Lion Diet bedeutet, wir essen Fleisch von Wiederkäuern, wir nehmen Salz und Wasser zu uns. That's it. Das ist wirklich die krasseste Form der Carnivore-Ernährung. Ja.
Sprich, nur Steak.
Nein, oha, Vorsicht, da kommen wir gleich drauf. Das ist einer der größten Fehler, den man bei einer carnivoren Ernährung machen kann. Einer der allergrößten Fehler und der ist gesundheitsschädlich, tatsächlich. Der Begriff Carnivore an sich ist jetzt meines Erachtens gar nicht so klar und fest definiert. Viele, die sich Carnivore ernähren, essen eben Fleisch. Ja, manche essen dazu auch Eier, ein paar Milchprodukte, Sahne, Butter. Andere, die sind so relativ liberal, sagen, gut, bei Carnivore kann ich auch mal einen Fisch essen, zum Beispiel einen Lachs. Ja, also Carnivore an sich ist nicht so krass definiert. Ja. Sagen wir mal, Carnivore ist mehr wirklich fleischbasiert, aber schon auch bisschen Eier, bisschen Milchprodukte dazu. Animal-based ist tatsächlich animal-based. Ja? Also heißt, tierische Lebensmittel werden bevorzugt aufgenommen. Und da kann dann wirklich alles dabei sein. Fisch, Fleisch, Eier, Milchprodukte, das ist so animal-based. Und was man da dann noch an anderen pflanzlichen oder nicht tierischen Produkten zu sich nimmt, ist auch nicht klar definiert, aber oft ist bei der Animal-Based Diet, es ist ein bisschen Obst dabei oder manche, die ein bisschen Honig dazu essen, möglicherweise auch das ein oder andere Wurzelgemüse und dann geht es aber schon tatsächlich sehr in die Richtung Paleo. Ja, und Paleo-Ernährung ist vielen wahrscheinlich ein Begriff. Ja. Und da werden bestimmte Lebensmittelgruppen, die es mutmaßlich früher noch nicht gab, bevor wir Landwirtschaft betrieben haben, werden rausgenommen. Das heißt, kein Getreide, keine Hülsenfrüchte, natürlich kein Zucker, natürlich keine verarbeiteten Lebensmittel. Ja. Es darf aber keine Milchprodukte im Übrigen bei der Paleo-Ernährung. Aber es sind zum Beispiel Nüsse oder Saaten in der Paleo-Ernährung mit dabei, Wurzelgemüse, Obst, Honig, solche Dinge. Ja, also die Paleo-Ernährung ist sicherlich die liberalste. Und dann gibt es eine Form der Ernährung, die ich im therapeutischen Hinblick besonders interessant finde und extrem wertvoll. Und das ist eine Kombination aus Paleo und Keto. Es nennt sich die Paleolithic Ketogenic Diet, PKD. Und das ist tatsächlich eine Reinform der therapeutischen Ernährung. Und die geht zurück auf eine Gruppierung von Wissenschaftlern, Ärzten, Ernährungsberatern in Ungarn. Früher hat sich diese Vereinigung, da gibt es auch eine, ich glaube, eine Klinik gibt es auch dazu. Und mittlerweile arbeiten die aber sehr viel remote und online. Früher haben die sich Paleomediziner genannt. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie die Seite heute heißt. Und bei der PKD-Ernährung geht es darum, nur Fleisch von Vierbeinern zu konsumieren. Ja, also anders als bei der Lion-Diet kann man hier zum Beispiel auch Schweinefleisch essen, eben nur aus bester Qualität, aber nur Iberico. Fleisch zum Beispiel. Ja, genau. Und falls verträglich, das wird vorher in der Anamnese, im intensiven Vorgespräch geguckt, ob man Eier noch dazu essen kann. Milchprodukte sind ausgeschlossen und Geflügel ist auch ausgeschlossen. Ja, und das hat absolut und sinnvoll seinen Sinn. Diese Ernährung ist zu 100% durchdacht. Da ist auch genau festgelegt, und zwar ganz, ganz simpel, wie die Fleisch zu Fett, also die Protein zu Fett Ratio, das Verhältnis sein sollte, weil auch das unfassbar wichtig ist. Natürlich soll die PKD ketogen sein, das heißt, man soll in Ketose sein. Und das ist bei einer karnivoren Ernährung per se erstmal nicht das Ziel. Ja.
Okay, also wir haben jetzt echt viele Boxen aufgemacht. Also Carnivore, das allererste, wo du gesagt hast, wirklich nur Fleisch, nur von Vierbeinern, die Lions-Diät, also die Löwendiät im Prinzip. Und dann gibt es das Carnivore, so wie ich das schon mal definiert gehört habe, alles, was vom Tier erzeugt worden ist. Und das, da rechnen die auch als Tier eben Fisch, Meeresfrüchte, wo du sagst, jetzt bei mir speziell keine Meeresfrüchte, das ist wieder was Individuelles, aber alles, was vom Tier erzeugt ist. Und da wurde mal eben einer der Carnivoren-Diät gesagt, ja, also auch Honig, das kommt ja von den Bienen. Und dann hat er gesagt, auf gar keinen Fall Honig, weil das ist ja, also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber er hat gesagt, die Bienen übergeben sich, ja, also es sind ja das, was die auskotzen, ist ja der Honig, ja, es gibt natürlich ganz viele Honigfans, also so einfach ist es nicht, aber also Carnivore Lions Diät, Vierbeiner oder Carnivore, alles, was vom Tier erzeugt worden ist und Animal Based knüpft eigentlich da an, plus gewisse Dinge, die, ja, halt einfach gerne dazu gegessen werden, also weil es gibt ja keine geschützte Definition von Animal-Based, also einfach Dinge, die gerne dazu gegessen werden, sind meistens Sachen, die, weil die meisten, die Animal-Based machen, doch ein bisschen einen Keto-Hintergrund haben oder proteinlastig essen, also Dinge, die nicht stark den Blutzucker erhöhen oder als extrem natürlich gelten, wirken, also zum Beispiel viele, die Animal-Based machen, essen dann eben tatsächlich lustigerweise doch dann den Honig dazu, ja, weil sie das anders sehen als der eine. Oder eben so Früchte, die es halt dann einfach jahreszeitbezogen gibt. was oft gemacht wird, dass es dann eben doch mal ein bisschen Ananas dazu gibt oder Mango oder Beeren. Also das heißt, jeder interpretiert das eigentlich anders und guckt, was einem gut tut. Ich kenne ja eine Familie, die sagt, aus Kanada, auch mit einem kleinen Kind, die sagen, hey, wir machen Carnivore. Und die essen tatsächlich eigentlich fast nur Fleisch. Das Kind ist für sein Alter auf einem Entwicklungszustand. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also mit wenigen Jahren durch das Schwimmbecken, Tauchen, Handstand, ist immer ganz ruhig. Also das ist jetzt, darf man jetzt nicht sagen, das ist keine Studie, da würdest du sagen, stopp. Ja. Aber es ist einfach eine Beobachtung, wo ich sage, ich habe sowas noch nie gesehen. Wenn die Mutter einen Zoom-Call macht, sitzt die eine Stunde auf dem Schoß und schaut zu und beschäftigt sich so ein bisschen. Ja, also faszinierend. Aber ja, es ist nicht genau definiert und etwas, was du mir so noch nie gesagt hast, ist, ja, und dann gibt es hier Keto, ich bin ja Keto-Coach, du bist ja auch Keto-Fan, aber in Kombination mit Paleo, ja, PKD, super spannend und da ist die Idee dahinter, Ketonkörpern aus der Ketose sind ja antientzündlich, können helfen, plus man isst überhaupt nichts, was Entzündungen hervorruft, was jetzt für mich sich total logisch anfühlt. Das ist ja, so, glaube ich, so ein bisschen das, worauf du mich auch gesetzt hast, mit dem Ganglion, ja, wo nach 2 Tagen, also ich sage, ich gehe von 100% vom Größten aus, nachdem ich die Ernährung umgestellt habe, nach 2 Tagen ist es auf 50% geschrumpft. Das ist das, was mir im Oktober passiert ist. Dann hatte ich nochmal über Dezember, Januar einen größeren Stressor in meinem Leben. Es ist wieder gewachsen. Es war dann schon von 100% nur noch auf 10%. Dann wieder auf 50% und jetzt ist es wieder auf 10% und ich habe die Hoffnung, dass ich es wegkriege. Das ist jetzt gerade, was der Zustand ist. Und das ist etwas, wo ich auch gesagt habe, Wahnsinn. Es hat dann vielleicht doch keine große mechanische Komponente mit zu viel Anspannung hier, bestimmt nicht förderlich. Ja? Aber wenn Ernährung in so einer kurzen Zeit etwas reduzieren kann, dann passt es für mich nur ins Bild, dass es irgendwas Entzündliches ist. Ja, anders kann ich es mir nicht erklären. Oder so würdest du es jetzt mal unwissenschaftlich auch mal sagen, okay, ich glaube, es hat was mit Entzündungen zu tun.
Also das kann ich wirklich so stehen lassen, ja, absolut. Mhm. Was mir da noch wichtig ist, wirklich zu sagen, ist, dass man bei der karnivoren Ernährung, deswegen ist die PKD so schön, im Übrigen habe ich mittlerweile tatsächlich 3 Patienten, die ich mit der PKD begleite und unterstütze, wirklich bei Erkrankungen, bei schweren Erkrankungen, und sehe das als sehr, sehr wertvoll. Es ist unheimlich wichtig, von der PKD abgeleitet, auch für die carnivore Ernährung, und jetzt kommen wir wieder zu den Nährstoffen. Ja, carnivore Ernährung heißt nicht nur Steak essen. Selbst die Lion's Diet ist nicht nur Steak essen. Es ist unfassbar wichtig, so gut es geht, sogenannt Nose to Tail zu essen. Das heißt, vom ganzen Tier, und ganz, ganz wichtig sind Innereien. Ja. Warum? Weil in den Innereien und ganz, ganz besonders in der Leber die allermeisten Nährstoffe drin sind. Wenn ich mal anfange aufzuzählen, was in Leber, in frischer tierischer Leber für Nährstoffe drin sind, das findet man so gesammelt kaum in einem anderen, zumindest in keinem pflanzlichen Lebensmittel. Was noch extrem wertvoll ist, sind zum Beispiel Eier, ja, aber die vertragen tatsächlich oft Menschen nicht aufgrund vom Eiweiß. Und die Hühner- und Geflügelhaltung ist leider von einem landwirtschaftlichen Aspekt gesehen immer minderwertiger als die von vierbeinigen Tieren. Ja. Leber, sämtliche B-Vitamine, Vitamin A, Kupfer, Eisen, Zink, Selen, habe ich noch irgendwas? Coenzym Q10, Glutathion. Ja. Also ein unfassbar reichhaltiges Lebensmittel, was unbedingt in einer carnivoren Ernährung konsumiert werden sollte. Ganz wichtig. Und der zweite Aspekt, der mir auch noch wirklich sehr, sehr wichtig ist, man kann in einer carnivoren Ernährung zu viel Protein essen. Und das führt tatsächlich zu Beschwerden und Symptomen. Ja. Man kann es ein bisschen daran merken, wenn man merkt, man kann immer mehr Fleisch essen. Ja. Normalerweise soll das Fleisch sättigen, weil man einen gewissen Protein- und Fettanteil hat. und auch einen relativ hohen Fettanteil. Und wenn man zu viel fettarmes Fleisch isst, und da sind wir gerade in dem Bereich von Hühnchen, ne, oder auch Wildfleisch, was relativ wenig Fett enthält, dann kann das, es gibt einen Begriff, der heißt Rabbit Starvation. Ja, und das hat man tatsächlich in Kulturen gesehen, die sich überwiegend von Hasenfleisch ernährt haben. Das ist extrem lean, also die haben sehr, sehr wenig Fett. Und es gibt eine Menge an Eiweiß, die in der Leber nur verstoffwechselt werden kann. Ja, das heißt, Protein und Aminosäuren müssen verstoffwechselt werden und da entstehen andere Produkte, Harnstoff, Ammonium etc. pp. Und wenn diese Schwelle überschritten wird, dann kann man sich lethargisch fühlen, dann kommen solche Dinge wie Brain Fog, Übelkeit etc. zurück. Ja. Das heißt, es ist wirklich wichtig, sich bei einer Carnivoren-Ernährung auch nicht nur um den Fettanteil zu kümmern, sondern auch zu verstehen, was ist denn qualitativ hochwertiges Fett in dem Fall. Und da sind wir wieder dabei, das Tier ist, was es ist. Ja? Wenn ein Tier, ein vierbeiniges Tier, ein Rind, ein Büffel, ein was auch immer, nicht artgerecht gehalten wurde, dann wird ein Großteil der Giftstoffe, die in der konventionellen Tierhaltung entstehen, in den Fettdepots dieser Tiere ja auch abgelagert.
Also Fettessen ist wichtig, das nehme ich jetzt mal mit. Also das heißt, ich pick mir nicht nur das Filet raus und zum anderen aber muss das Tier gut gehalten werden, weil wie es der Mensch macht, so macht es auch das Tier. Giftstoffe werden ins Fett abgelagert, weil im Fett das am wenigsten Schaden hervorruft. Also das heißt, ich brauche schon mal die richtige Qualität und ich sollte eben auch das Fett essen. Damit habe ich Gott sei Dank kein Problem mehr, aber die zwei Mädels, die mit mir hier gerade in Mexiko sind, die muss ich immer ein bisschen dazu anschubsen, dass sie das auch machen. Ja? Ich glaube, du selber hast dich da auch auf den Weg begeben, dass du sagst, okay, esse ich mal die Kruste mit und eben die Fettschicht.
Ja, dafür mache ich schon lange genug Keto, um fettadaptiert zu sein, genau.
Ja, faszinierend. Ja. Wahnsinn. Wir selbst haben bei mir Blut abgenommen davor. Wir sehen uns wahrscheinlich im Mai, solltest du in Deutschland sein, da kommen wir nach Deutschland. Das heißt, wir haben dann ganze 5 Monate, die wir schauen können, was passiert. Und auch wenn ich langsam Lust bekomme, auch andere Sachen zu essen, merke ich schon bei kleinsten Eskapaden, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist. Also du würdest mir wahrscheinlich auch empfehlen, 5 Monate da dran zu bleiben. Also deine Empfehlung ist ja nicht, dass ich Carnivore mache. Ich habe das jetzt im Januar 2 Wochen strikt gemacht, mehr oder weniger strikt, also schon sehr strikt, ja. Und teste jetzt eben die ganze Bandbreite aus von der Liste, die ich von dir bekommen habe, die wahrscheinlich PKD ist, wo ich jetzt gerade herausgefunden habe, plus ein paar individuelle Empfehlungen. Und ja, wäre das so dein Ding, zu sagen, 5 Monate in dieser Form zu essen?
Absolut. Meines Erachtens ist jede Ernährungsumstellung braucht Minimum, ein wirkliches Minimum von 3 Monaten, sie wirklich, die Umstellung wirklich so strikt wie möglich durchzuhalten. Ja. Allermeistens meines Erachtens 6 Monate, das sage ich auch allen Patienten und Klienten so. Und dann kann man eben gucken, ja. Aber bei dir, die 5 Monate, das ist absolut sinnvoll, ja.
Also der schöne Nebeneffekt ist eben auch, dass ich sehr schnell satt bin, wo ich gerne auch recht viel gegessen habe, hast du mir auch empfohlen, brauchst du gar nicht. Wenn ich sage, ja shit, dann verliere ich lauter Muskeln, also ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, Muskeln zu verlieren. Was der schöne Nebeneffekt ist, ich habe extrem viel Fett verloren und das ist natürlich auch nicht schlecht, fühlt sich sehr gut an. Bleibt spannend. Ich merke, dass überall die sportliche Leistung besser wird. Auch Mobilität, nicht nur jetzt hier, dass ich im Handgelenk was merke, sondern auch in der Schulter, womit ich zuletzt Themen hatte. Also es bleibt weiter spannend. Und ja, mir war es vor allem super wichtig, dass wir eben darauf eingehen, dass Fleisch eben auch Heilung sein kann. Ich teste es jetzt gerade selbst an mir. Bei mir ist es so, ich liebe sowieso schon Fleisch, deswegen finde ich es nicht so schlimm. Ich darf natürlich drauf gucken, dass ich die beste Qualität immer bekomme, dass ich Fett mit esse, dass ich eben verschiedenste Sorten an Fleisch bekomme. Mir hat der Büffellieferant auch angeboten, dass ich einen Discount bekomme, wenn ich ganze Schenkel nehme oder solche Sachen. Da fehlen mir leider so ein bisschen die Werkzeuge auch hier oder auch teilweise so, also ich habe jetzt keine Säge da. Das Wissen muss ich, das ist ja das Traurige, wir haben ja gar nicht mehr das Wissen, das alles zu verarbeiten. Ja. Ich schaue zumindest, dass ich da einfach die verschiedensten Cuts kaufe, die es alle gibt, plus Knochenbrühe. Du sagst Milch eigentlich gar nicht so. Wir haben jetzt doch mal eine Rohmilch bekommen und ich habe früher, also ich habe wirklich die letzten Jahre Milch überhaupt nicht getrunken und auch überhaupt nicht vertragen. Die Rohmilch hingegen super, also faszinierend. Mm.
Kann ich gleich noch was dazu sagen?
Ja, okay, da müssen wir noch was zu sagen, ja. Weil wenn du im Internet liest, Rohmilch, Vorsicht, die musst du abkochen. Ich habe das Gefühl, ja, wenn man die abkocht, dann ist ja keine Rohmilch mehr. Also sag doch mal direkt noch mal was dazu.
Also erstes sehr, sehr persönliches Statement. Ich bin mit der rohsten Rohmilch aufgewachsen. Ja. Meine Großeltern hatten Milchviehbetrieb und ich habe die Milchkannen mit der warmen Milch aus dem Stall rausgetragen, habe sie in das erste Sieb gekippt und habe meinen Becher drunter gehalten und das habe ich getrunken. Ja, so bin ich aufgewachsen und ich lebe noch. Hurra! Das Positive, wenn du Rohmilch irgendwo bekommst, dann ist es in der Regel von kleinen Betrieben. Das heißt, das ist im besten Fall von einer Kuh, im schlechtesten Fall von ein paar Kühen. Die Problematik an unserer Milch heute, die wir im Supermarkt kaufen, ist, dass es ein Gemisch ist von zigtausend von Kühen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann muss die Milch ein immenses immunologisches Konglomerat sein, ja, was einfach unfassbar ist. Ja. In dem Moment, in dem wir Milch alleine, wenn wir sie pasteurisieren, maximal 70 Grad und es ist noch lang nicht abgekocht, oder homogenisieren, ja, verliert sie schon wahnsinnig viel an Nährstoffen. Ja. Natürlich kochen wir die Milch deswegen pasteurisiert und ist deswegen Rohmilch nicht zugelassen, weil natürlich auch Keime drin enthalten sein können, keine Frage. Ja. Die Frage ist nur, mit was kommen wir besser zurecht? Ja. Mit den paar Keimen oder mit ultra hoch erhitzter Milch, die eigentlich nur noch en gros Laktose und ein bisschen Eiweiß enthält. Ja. Hm. Eine Sache war mir noch eingefallen, vielleicht kommt mir das nochmal, dass ich das nochmal sage.
Also wenn ich es gut vertrage, sagst du nur zu, oder? Das ist letztendlich deine Quintessenz. Offiziell darf man das wahrscheinlich gar nicht sagen. wahrscheinlich muss man da so sagen, ja, nee, eigentlich darfst du keine Rohmilch trinken.
Ich würde mit der Menge trotzdem sehr, sehr mäßig sein, ja. Mhm. Aber mal eine Rohmilch zu trinken, wenn du sie gut verträgst, und das musst du einfach für dich testen, ja. Mhm. Und sehr wahrscheinlich, wie gesagt, ist Rohmilch auch deswegen viel, viel bekömmlicher, weil sie von wenigen Kühen, die die gleiche artgerechte Haltung hatten, produziert worden ist, anstatt von Tausenden von Milchkühen, und alles wird irgendwo in einer großen Milchverarbeitungsfabrik zusammengeschüttet. Ja.
Ja, faszinierend, was das einfach auch für einen Unterschied macht. Also deine Aussage von allem, was ich gehört habe, Carnivore ist definitiv nicht nur ein Trend, sondern aufgrund von den ganzen Themen, die unsere Gesellschaft hat, mit Stress, mit Unverträglichkeiten, mit Leaky Gut. Ich glaube, jeder hat ein Digigut heutzutage. Die Frage ist nur, wirkt sich's aus? Merkt man es? Beeinträchtigt das jemanden? Kann es sehr, sehr spannend sein, eine Eliminationsdiät zu machen? Und es kann eben auch eine Eliminationsdiät sein, dass man sagt, man isst nur noch Fleisch. Und dann kann es sogar zur Heilung helfen, wenn die Qualität stimmt, wenn Nose to Tail gegessen wird, also von der Nase bis zum Schwanz, wenn genügend Fett gegessen wird, wenn man auf ein paar Sachen achtet, die wir hier in dem ganzen Interview gehört haben. Ein Geheimtipp mit deiner Vergangenheit oder mit deinem Background aus der ketogenen Ernährung wäre doch einfach auch Fett vielleicht hinzuzufügen, hochwertige Fette, Butter aus Weidekuhhaltung oder halt eben von dem Tier. sodass man wirklich in Ketose ist. Dann hat man die Vorteile noch von Sättigung, von mehr Energie, Ketonkörperproduktion, antientzündlich. Und wenn man dann sagt, hey, nicht nur Fleisch, sondern auch ein paar Sachen aus der Pflanzenwelt, PKD, also das heißt Paleo-Sachen, was haben die Menschen früher gegessen, was sind nicht verarbeitete Formen, ja?
PKD hat keine Pflanzen mehr drin, 0,0. Ah,
okay. Null. Das habe ich jetzt anders verstanden. Okay. Ja. Nee. Das heißt, wonach wählst du dann die Pflanzen aus, die du jetzt hinzugefügt hast bei Kunden oder bei mir?
Das sind Erfahrungswerte und Durchleuchtungswerte sozusagen. Also das Positive bei dir, man muss ja mal ganz ehrlich sagen, Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, die sind mir irgendwie immer im Hinterkopf. Und wir kennen uns jetzt mittlerweile so gut, dass ich da einfach auch Erfahrungswerte habe und ein Gefühl dafür habe. Und mir war bei dir irgendwann klar, krass, das muss es sein, das muss raus. Und ganz, ganz häufig ist es eben aus der Erfahrung heraus, weil ich so viele Fragen stelle bei meinen Patienten und Klienten. Und dann ist es auch manchmal Trial and Error, muss man sagen. Ja, und wie viel die Menschen auch bereit sind, mitzugehen. Ja. Vielleicht eine Sache noch zum Abschluss, weil du mich gefragt hast, also wenn wir was rauslassen, was lassen wir denn dann raus? Also wenn wir was rauslassen, dann ist das allererste mit Sicherheit Zucker und Getreide. Absolut.
Und dann wahrscheinlich so einzelne Pflanzensachen, auch wenn du es jetzt dich nicht drauf festlegen lassen willst, aber wo ich schon immer wieder erkenne, sind so Dinge, die einfach sehr gerne plänen bei den meisten Menschen. Kichererbsen, Humus, also Hülsenfrüchte. Im Allgemeinen ist etwas. Bei Nüssen gibt es eben auch ganz viele Themen und dann Nachtschattengewächs. Und dann haben wir eigentlich schon drei große Gebiete. Wenn man sagt, okay, Carnivore kriege ich jetzt nicht hin, aber wenn ich die Gebiete mal weglasse von den Pflanzen, das könnte man auch mal ausprobieren, weil das Erstaunliche ist, oft hat man dann so eine Neigung zu Lebensmitteln, wo man immer mit Blähungen reagiert, aber irgendwie hält man sich so fest an denen. Also es ist schon erstaunlich, muss ich sagen. Bei mir war das ganz lange Zeit Cashewnüsse, die einfach super lecker schmecken, getrocknete Mango, wo ich sage, okay, schon lange nicht mehr als Keto-Coach, aber es ist dann wie eine Sucht auch gewesen und Humus, den konnte ich ja wirklich tonnenweise in mich reinschaufeln, weil ich ihn so lecker fand. Aber jetzt sage ich wirklich ganz ehrlich, oder auch Florence, wenn die irgendwie was sagt, hey, da sind Nüsse drinnen, hat irgendeinen Muffin gebacken, sind Nüsse drinnen. Ich so, ja, aber wenn man dann wirklich auch mal weiß, okay, ich esse das und habe danach Bauchweh oder habe Blähungen, dann weiß ich, okay, wie oft muss es wehtun?
Ja, genau.
Ja, wie oft muss es wehtun? Also. Ja. Was noch ganz wichtig ist, zu allerletzt, liebe Elke, deine Zeit ist unglaublich kostbar. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn jemand jetzt sagt, Mensch, mich haben so viele Themen da angesprochen und ich würde gerne da einfach mich mal individuell beraten lassen. Ich glaube, ich brauche genau so eine Eliminationsdiät. Worüber dürfen die dich kontaktieren? Ist es dein Account auf Instagram Keto by Heart? Oder ist es eine E-Mail-Adresse, wo sie hinschreiben sollen? Wie ist es für dich denn am besten? Weil ich weiß, du hast mittlerweile immer wieder Anfragen, weil ja, du so gute Arbeit machst.
Also sehr gerne dürfen mir natürlich die Menschen auf meinem Instagram-Account folgen, keto_by_heart. Und da bin ich auch kontaktierbar. Und ansonsten gerne über meine E-Mail-Adresse, die auch keto_by_heart heißt. keto_by_heart@gmail.com. Das ist die einfachste Art und Weise. Bitte nicht anrufen, wo auch immer meine Telefonnummer herkommt, weil ich bin so beschäftigt, dass ich nicht einfach jedes Mal ans Telefon gehen kann, wenn es gerade klingelt. Und eine Sache ist mir noch wichtig zu sagen, das muss ich jetzt einfach zum Abschluss loswerden, weil das ein ganz großes Diagnostikum ist, was ich mache. Wir haben das auch gemeinsam gemacht. Das sind genetische Tests. Ja, genetische Tests, die Enzyme testen und die Funktion von Enzymen im ganzen Körper testen. Und genau an diesen Stellen, da kommt die Pflanzenwirkung zum Tragen. Und deswegen kann man nicht sagen, diese eine Pflanze oder dieser eine Pflanzenstoff ist für alle schädlich, sondern interessanterweise gibt es genetische Varianten. Da sind gewisse Pflanzenstoffe für die einen total gut und für die anderen total schlecht. Es gibt eine genetische Variante bei Menschen, für die ist grüner Tee Gift, und es gibt andere, für die ist grüner Tee als Beispiel zum Beispiel extrem gut. Ja.
Oh wow, das würde mich mal interessieren, das hast du mir noch gar nicht gesagt. Wir haben ja den DNA-Test zusammen gemacht. Ich vermute fast, dass grüner Tee für mich schlecht ist. Einfach nur so vom Gefühl her. Aber das würde mich nochmal interessieren, ja.
Ja, das gucken wir uns zusammen nochmal an. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Tool, was ich nutze, ja, um herauszufinden, welche Pflanzenstoffe sind denn unter Umständen gut. Bestes Beispiel, ja, ich habe noch nie einen guten Bezug zu Kurkuma gehabt. Es gibt ja Menschen, die essen Kurkuma tonnenweise, weil sie denken, sie tun sich was Gutes. Ich kenne mittlerweile so viele Menschen, auch Klienten, die Kurkuma überhaupt nicht gut vertragen.
Ja? Und auch das kann man über die DNA herauslesen? Ah, das würde mich auch nochmal interessieren. Ich glaube, du hast bei mir gesagt, kein Kurkuma, aber ist jetzt... Ja, also das heißt, das hast du schon rausgelesen. Oh Mist, ja. Ich habe hier einen Kurkuma-Ingwer-Tee liegen. Den ich sehr gerne trinke. Ja. Interessant. Also den DNA-Test ist halt das Schöne, man macht ihn einmal, die DNA verändert sich nicht, aber die DNA bestimmt nicht alles, was in deinem Leben passiert, denn die kleinsten DNA-Schnipsel können Säureketten, können aktiv oder nicht aktiv sein. Aber es ist natürlich hilfreich zu wissen, was tut denn gut. Denn vielleicht kennt jemand den Film Superman. Wenn du die ganze Zeit Dinge isst, die dein Plutonium sind und dir deine Superpower nehmen und du auf einmal gar nicht mehr fliegen kannst, ist ein bisschen doof.
Das war ein schönes abschließendes Zitat.
Würde ich auch sagen.
So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.